Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören. Denn hier bespreche ich Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsche. Willkommen zum allerersten Hörspiel-Podcast in diesem Jahr. Ich wünsche euch ein gesundes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, habt die Weihnachtsfeiertage harmonisch und in trauter, familiärer oder freundschaftlicher Gemeinsamkeit verbracht. Habtet viel Zeit, um euch zu besinnen oder nicht zu besinnen oder besinnungslos zu besaufen, je nachdem, was man gern so macht an den Feiertagen. Jedenfalls, das neue Jahr ist jetzt 4 Tage alt und damit Zeit für eine erste Kritik in diesem Jahr, und zwar zu einer älteren Hörspielreihe. Und zwar habe ich mir vorgenommen Per Anhalter durch die Galaxis. Das ist eine Hörspielreihe aus dem Jahr 1981, und das war eine der großen Hörspielserienveröffentlichungen jetzt über die Feiertage. Also neben Per Anhalter durch die Galaxis kam noch heraus von Thomas Mann Der Zauberberg. Also das, die habe ich mir damals sogar gekauft, diese Hörspielserie. Das sind, glaube ich, 10 CDs. Die habe ich ja noch im Schrank rumstehen. Also eine super coole, sehr gut gemachte Hörspielreihe. Jenseits von Eden von John Steinbeck kam raus. Und Der Name der Hose von Kai Magnus Ding. Ich denke mal, das wird sowieso der Knüller sein, weil das ist mal wieder Comedy. Und da werden alle Leute ausflippen, die sowieso schon den Adventskalender Tod unter Lametta und den Wüstenexpress oder Mord im Wüstenexpress und was auch immer alles gehört haben. Und Der Name der Hose, der schließt sich dann da an mit bekannten Namen wie eben Bastian Pastewka. Aber ich habe mir Per Anhalter durch die Galaxis angehört, beziehungsweise wie es hier noch heißt, Per Anhalter ins All.
Kurzer Blick in die Historie von Per Anhalter durch die Galaxis.
Wie sicher viele von euch, so habe ich auch gedacht, dass Per Anhalter durch die Galaxis im Ursprung ein Roman war von Douglas Adams, der dann eben, sagen wir mal, zu einem Hörspiel wurde, dann zu einem Kinofilm oder zu einer TV-Serie und was auch immer. Aber nein, wie bei den Sörensen-Krimis, wo ja auch erst das Hörspiel existiert hat, oder existierte, dann der Roman, dann der Fernsehfilm. So ist es auch bei Per Anhalter durch die Galaxis. Das heißt, 1978 brachte BBC Radio 4 die Hörspielserie Per Anhalter durch die Galaxis heraus, von Douglas Adams und Geoffrey Perkins entwickelt. Und die wurde so erfolgreich, dass es da gleich eine weitere Staffel im Jahr 1979 gab. Die nannte sich dann Secondary Phase. Und dann kamen noch weitere Staffeln in den Jahren 2004 und 2005 heraus, die alle auf diesen Roman aus dieser Welt des Per Anhalter durch die Galaxis, also dieses Universums, basieren. So. Die Bücher, also das erste Buch Per Anhalter durch die Galaxis, kamen dann alle ein Jahr später heraus, und zwar 1979. Und das Restaurant am Ende des Universums, das ist das zweite Buch aus diesem Per Anhalter durch die Galaxis-Universum, das kam dann 1980 heraus, und Das Leben, das Universum und der ganze Rest 1982, Macht's gut und Danke für den Fisch 1984, Einmal Rupert und Zurück 1992. Und die Hörspielserie, die von der BBC, glaube ich, die auch, ja, und auch unsere, die ihr jetzt in der ARD-Audiothek hören könnt, die basiert auf dem ersten Teil, also Per Anhalter durch die Galaxis und das Restaurant am Ende des Universums. Morgen vor 44 Jahren kam dann die erste Folge von der TV-Serie Per Anhalter durch die Galaxis ins Fernsehen, und zwar bei BBC 2 lief sie. Und ja, 6 Episoden umfasste sie und basiert auf den beiden ersten Teilen, also Per Anhalter durch die Galaxis und das Restaurant am Ende des Universums. Ist eine sehr gut gemachte Low-Budget-Produktion, die sich einfach, ja, ist eine wirklich absolut charmant gemachte Fernsehserie, die sich auch heute noch lohnt. 1985 kam sie dann in deutscher Übersetzung ins ZDF, und da konnte man sie dann im Nachmittagsprogramm gucken, was ich damals auch mit großer Freude getan habe. 2005 kam schließlich der Kinofilm heraus, der zugegebenermaßen zwar gut besetzt ist mit Martin Freeman in der Rolle des Arthur Dent oder Zooey Deschanel als Trillian, aber es ist alt, die Geschichte, da wurden dann noch Handlungsstränge dazu erfunden und es wurde alles so ein bisschen weichgespült, kann man sagen. Was sicher daran liegt, dass so ein Kinofilm ja möglichst breites Publikum erreichen muss, um eben kommerziell erfolgreich zu sein. Und um ein breites Publikum zu erreichen, kann man natürlich nicht mit subtilen Humor und hintersinnigen Phrasen und hintersinnige Phrasen, gibt's das? Naja, oder hintersinnigen Wortspielen und philosophischen Logikrätseln beziehungsweise alogisch Rätseln kann man kaum ein breites Publikum anlocken. Aber das ist ja die Basis dieser ganzen Geschichte, diese ganzen ja philosophischen Betrachtungen, die dann sich als totaler Nonsens herausstellen. Das kann man so einem breiten Publikum nicht verkaufen und deswegen hat man eben versucht, das so ein bisschen einzudampfen, diese ganze Witzigkeit, dass es eben besser verständlich wird, aber dadurch wurde es einfach nur flach und dumm und aber immer noch zu anspruchsvoll für das breite Publikum, aber zu anspruchslos für die wahren Fans. Das heißt, im Endeffekt hat dieser Film keinen erreicht so richtig und ja, er dümpelt dann so ein bisschen vor sich hin. Er ist okay, ist jetzt nicht so, dass man seine Lebenszeit mit dem Film verschwendet, aber er ist eben auch nicht so, dass man sagt, ah, toll, das ist ein richtig, richtig guter Film.
Die deutsche Hörspielserie Per Anhalter ins All.
Und was da zunächst auffällt, ist, sie heißt nicht Per Anhalter durch die Galaxis, sondern Per Anhalter ins All. Und das schien dann auch den Machern irgendwie aufzufallen, dass ihre Serie anders heißt als das Buch, was dann bei Heine 1981 herauskam, auch von Peter Schwarz übersetzt. Nee, heißt er Peter Schwarz? Moment, ja, ich habe mir doch den Namen extra aufgeschrieben. Benjamin Schwarz, Entschuldigung. Auch von Benjamin Schwarz übersetzt. Und ja, jedenfalls in der vierten Folge sagt dann aber auch der Erzähler, dass das Buch Per Anhalter ins All auch als Per Anhalter durch die Galaxis bekannt ist. Also da ist wahrscheinlich den Hörspielmachenden irgendwie aufgefallen, wahrscheinlich werden es die meisten Menschen als Per Anhalter durch die Galaxis kennen, dieses Buch und. Deswegen sollten wir auch das Hörspiel so nennen und erwähnen wenigstens mal den Titel, der wahrscheinlich jetzt bekannter sein wird als Per Anhalter ins All. So eine kleine interessante Nebensächlichkeit. Und ja, von der Sache her ist es sehr dicht am Original in der BBC. Man kann auf YouTube tatsächlich, da gibt es jemanden, der hat die zwei Schallplatten, die es zu dem Hörspiel damals 1979 gab, hat ja jemand hochgeladen und man kann es anhören. Und von der Inszenierung ist es tatsächlich sehr ähnlich gemacht wie die deutsche Variante. Also die Deutschen haben sich da die BBC-Variante zum Vorbild genommen. Ich persönlich finde die Inszenierung am Anfang ist sie noch schön, da hat sie noch was. Aber dann wird sie immer lahmer und immer langsamer. Und das stört mich ein bisschen, weil es was Humoristisches ist. Dann ist auch relativ viel mit diesen... Ja, damals war es ja unheimlich ins Synthesizer-Sounds überall unterzubringen, wo es einfach nur ging, ob es im Film war, im Fernsehen oder eben auch beim Hörspiel. Und das wird natürlich bei einem Science-Fiction-Hörspiel, bietet sich das natürlich an, viel mit Synthesizern zu machen. Aber hier nervt es ehrlich gesagt, beziehungsweise sorgt für so eine komische, bedrückende Stimmung, die es ja eigentlich gar nicht haben sollte. Da, ja, da hätte ich mir persönlich gewünscht, dass sie doch ein bisschen mehr auf... ja, kreativere Effekte gesetzt hätten und nicht solche Effekte, denen man ganz genau die Zeit anhört, ja, also es gibt ja so Effekte, die sind zeitlos, ja, also mir fällt jetzt Star Wars ein, ich glaube, das sind wirklich zeitlose Effekte, also Geräuscheffekte, während die hier so technisch erzeugt werden, so rein technisch über Synthesizer, die sind eher so ein bisschen schnarchig und dann, wenn dann noch der Marvin anfängt mit seiner Litanei, wie schlecht es ihm geht und so. Also Marvin ist der dauerdepressive Roboter im Raumschiff und das ist ja total witzig und in der BBC-Serie ist das auch witzig, aber hier ist sein einer Monolog, den er gleich da am Anfang hält, der ist so langatmig, dass es wirklich, das fällt wirklich schwer dann zuzuhören und insgesamt finde ich es ein bisschen schade, weil Humor lebt ja vor allen Dingen durch das richtige Timing. Und das wird hier, manchmal ist das Timing da hier aber so lang gezogen, dass einfach das Witzige dann stirbt. Auf der anderen Seite haben sie natürlich den absolut genialen Rolf Boysen. Das ist ein deutscher Schauspieler gewesen, der von 1920 bis 2014 gelebt hat. Und der hat eine so geniale Art, als Erzähler aufzutreten. Also der ist der Erzähler in diesem Hörspiel. Der macht auch den Erzähler in der BBC-Serie, also in der deutschen Synchronfassung. Und der macht das so genial und hat da das perfekte Timing und die perfekte Art, das zu betonen, das Trockene trocken zu betonen, das Witzige dann da irgendwie mit so einer trockenen Witzigkeit, möchte ich das mal nennen, rüberzubringen, dass das wirklich, also am liebsten würde ich das Ganze, die ganzen, viele der Spielszenen und Soundszenen einfach nur rausschneiden und einfach nur diesem Rolf Boysen beim Vorlesen seiner Texte zuhören, weil das wirklich absolut brillant ist. Natürlich ist mir bewusst, dass 1981 Hörspiele anders inszeniert wurden als jetzt. Also jetzt wird alles einfach viel schneller und knapper und straffer inszeniert. Damals war das noch nicht so. Aber selbst für die damalige Zeit ist es doch ein bisschen langsam. Weil ich meine, in den 80er Jahren sind auch die Loriot-Filme entstanden. Die hatten das drauf mit dem Timing und so. Das heißt, es ist keine Ausrede, nur weil was aus 1981 kommt, dass man deswegen kein Timing beherrscht. Also ja, das... Ja, aber es ist ja sowieso immer eins meiner Lieblingsthemen, das Timing beim Humor. Ja, es ist schade, dass diese Serie aus meiner Sicht schlecht gealtert ist, was auch daran liegt, also nicht nur an den Synthesizer-Effekten und der Langsamkeit, auch jetzt an den Hallräumen. Das heißt, sie haben dann ganz schön übertrieben auf dem Vorgonenschiff, dass... Das tut teilweise weh in den Ohren, wie das da hallt und so. Ich meine, klar, damals war man froh, da hat man die ersten digitalen Hall-Effektgeräte bekommen und die haben da irgendwie Tausende von D-Mark gekostet und dann hat man das sich da hingestellt und dann hat man da natürlich jetzt mal, hatte man endlich mal ein Science-Fiction-Hörspiel, wo man mal richtig loslegen konnte und die ganzen skurrilen Effekte wie so ein Ringshifter und was auch immer, dass man das da mal alles ausprobieren kann, aber es ist einfach teilweise zu viel. Es ist dann zu schwer verständlich und es ist so, ja, es tut teilweise weh in den Ohren und dann ist es teilweise wieder ganz leblos, die ganze Inszenierung, weil überhaupt keine Hintergrundgeräusche sind oder nur so ein ganz Synthesizer-Sound, so ein langsamer, das ist dann nicht so, ja... Auch die Musik. Klar, Frank de Waal hat da super Arbeit geleistet. Mich erinnert sie so ein bisschen an den Soundtrack von Captain Future, dieser Anime-Serie, die ja im Deutschen einen ganz eigenen Soundtrack bekommen hat, komponiert vom genialen Christian Bruhn. Aber darüber hinaus hatte tatsächlich die BBC-Radio-Version oder auch die BBC-Serie so eine ganz eingängige Sequenz, Melodie. Und das hat Frank de Waal leider nicht geschafft. Das heißt, die ist schon okay, die Musik, und die macht Spaß und so, hat sowas Flottes, gerade am Ende, wenn dann die Abmoderation kommt, die übrigens immer sehr schön gemacht ist. Also die ist wirklich richtig, richtig gut. Das macht dann richtig Hoffnung oder Freude auf den nächsten Teil. Aber sie hat eben nicht diese bestimmte Wiedererkennungswert, der so genial ist, wie es halt bei der BBC-Variante ist. Und da habe ich mich dann gefragt, ja mein Gott, wenn sie schon sich so nah an die BBC-Version halten, auch von der Inszenierung her, warum haben sie denn nicht einfach auch noch die Musik dazu gekauft? Also zumindest das Titelthema. Den Rest hätte man ja dann Frank de Waal überlassen können. Bisschen schade, bisschen so eine vertane Möglichkeit, finde ich jetzt zum Beispiel.
Mein Fazit.
Ja, Fazit ist klar. Ich finde, es ist ein toller Stoff, super Erzähler. Komposition passt auch ziemlich gut, könnte natürlich noch ein bisschen besser sein. Wie gesagt, ich hätte das BBC-Thema als Hauptthema, hätte ich mich super gefreut, wenn es das auch in diese Hörspielserie geschafft hätte. Super Sprecher, leider alles ein bisschen langsam inszeniert, ein bisschen, das Timing stimmt nicht. Also der Ernst Wendt, der die Regie gemacht hat, der hat keine Hand fürs Timing, hat er einfach nicht. Muss man jetzt auch auch wenn man jetzt sagt, okay, die Serie ist 44 Jahre alt und da hat man noch ein bisschen anders mit dem Timing agiert. Aber selbst damals war es wahrscheinlich schon zu langsam. Also bin ich mir sicher, weil es gibt viele Beispiele aus den 80er Jahren, die das richtige Timing haben und dadurch dann natürlich auch ein bisschen mehr den Witz herausbringen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Klassiker unter den Hörspielen, macht auch heute noch Spaß, wenn man eben über diese Timing-Sache hinwegsieht und vielleicht empfindet ihr das ja auch gar nicht so. Das ist ja auch immer etwas, was sehr im Auge des Betrachters liegt und natürlich muss man sich einfach den tollen Rolf Boysen anhören als Erzähler, weil das macht er einfach so, so, so toll, dass es einfach allein deswegen Spaß macht, die Hörspielserie zu hören. Und natürlich ist auch der Inhalt entsprechend gut, weil es ist philosophisch und es rechnet mit der gesamten Menschheit ab und das zu Recht.
Der Ausblick.
In der nächsten Woche werde ich mir dann den neuen Sörensen-Krimi zu Gemüte führen. Der kam jetzt auch über die Feiertage heraus. Hatte ich gar nicht erwähnt, aber ja, den werde ich mir auf jeden Fall anhören und dann nächste Woche besprechen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.